Schon sehr früh haben die Päpste politische Verantwortung übernehmen müssen, nachdem der Kaiser seinen Hauptsitz an den Bosporus verlegt hat, waren sie einfach gezwungen, die Leute, die ihnen anvertraut waren, Rom, Latium, die ganze Umgebung, besaß zwar als Protektor einen kaiserlichen Exarchen, dem aber recht wenig am Wohl der Bevölkerung lag, und alles schaute dann auf den Bischof von Rom. Und er war einfach notgedrungen dazu verpflichtet, hier auch seinen Beitrag zu leisten. Vor allem in den Zeiten, als dann aus dem Norden Europas die Hunnen oder die Goten in den Bereich seines geistlichen Territoriums einbrachen.
Das gipfelt dann im Papst Johannes VIII., der, also wie Sie da schreiben, der einzige Papst, der persönlich in den Krieg zog und dabei auch Gefangene machte. Das war im 9. Jahrhundert. Wie kam es denn dazu?
Wir haben eine große Bedrohung von den Sarazenen, die sich also auch aufmachen, die Küsten Italiens anzugreifen.
Die Sarazenen, das sind Muslime.
Das sind muslimische Bewohner. Und sie gehen auf Raubzüge. Es ist noch nicht einmal eine Bekehrungsintention da. Das sind, wenn man das jetzt überspitzt sagen möchte, Korsaren oder Seeräuber. Und diese werden zu einer großen Gefahr auch für Rom und seine Umgebung. Und hier wendet sich dann der Papst auch an den Kaiser, an den Exarchen und an den neuen Protektor der Kirche, das Frankenreich. Aber es kann keine Hilfe kommen oder man will auch manchmal keine Hilfe geben. Und der Papst sieht sich gezwungen, eine eigene Flotte aufzustellen. Aber er stellt sie nicht nur selber auf, sondern er befehligt sie auch. Und es wird das erste, aber auch das letzte Mal sein, dass ein Papst an der Spitze einer Flotte sich aufmacht, gegen Feinde zu kämpfen. Und er hat vor allen Dingen, er hat Erfolg.
Er schafft es. Er hat gesiegt, hat sogar Gefangene gemacht. Was hat er mit denen dann angestellt?
Die Gefangenen wurden dann also auch eingesetzt für Arbeiten im Bereich Roms, in der Umgebung. Aber er hat vor allen Dingen christliche Sklaven befreit, die bei den Raubzügen gemacht worden sind. Das sind also eine enorme Schar von gefangenen Christen sind befreit worden.
Von welchen Größenordnungen können wir da reden?
Ja, ich glaube, man ging damals so doch von 800 Personen aus.
Ein anderer kriegerischer Papst war Julius II., der klassische Renaissance-Papst. Er befehligte ein Heer und zog in den Krieg, auch er mit gewissem Erfolg. Er gründet zunächst mal die Schweizer Garde.
Wobei die Schweizer Garde eigentlich nicht sein Heer sein soll, sondern es soll seine Leibwache sein. Er hat in den vorigen Pontifikaten und auch in dem Pontifikat Alexanders VI. Gesehen, dass sich der Papst auf die stadtrömischen Garden, wenn sie nicht wirklich ihm treu ergeben sind, nicht verlassen kann. Er weiß aus Erfahrung, dass es daher besser ist, wenn ich auf eine Truppe zurückgreife, die aus einem fremden Land kommt, die von ihm bezahlt wird und auf die er dann wirklich bauen kann.
Und nun zog also dieser Papst Julius II. An der Spitze eines kleinen Heeres nach Norden, Perugia und Bologna. Ja. Was musste er denn dort verteidigen?
Die beiden Städte hatten sich gegen den Kirchenstaat erhoben. Und er wollte wieder diese beiden Städte für sein weltliches Territorium sichern. Und er zog also nicht nur mit Truppen hin, sondern er zog an der Spitze der Truppe und handelte selber in einer eigenen, für ihn geschaffenen Rüstung. Es wird manchmal auch von einer goldenen Rüstung gesprochen, das stimmt nicht, aber in einer doch mannhaften Rüstung und an der Spitze seines Heeres, also durchaus jemand, der also nicht scheute, mit eigener Hand zu kämpfen und mit eigener Hand auch das Schwert führte.
Und so abschreckend dabei wirkte, dass die beiden Städte kapitulierten,
ja,
kampflos.
Und in Rom dort und auch dort in Perugia, ja, erwarb er sich den Namen Il Terribile, der Schreckliche, wobei das weniger eine Furcht war, sondern auch, es klang auch ein wenig Respekt davor mit.
Wenn wir dann denken an die Scharmützel, die es gab mit Napoleon, ja, bei dieser Etappe präsentiert sich ja auch das Dilemma, dass der Papst ja nicht auf wirklich eigene Truppen zurückgreifen kann.
Ja. Im Laufe der Geschichte empfinden die Päpste keine größere Bedrohung mehr von außen. Bis auf den Einsatz gegen die Hohe Pforte, gegen das Osmanische Reich. Hier bleibt der Heilige Stuhl weiter kampfbereit und auch erfolgreich. Ich denke 1571 an die bedeutende Große Seeschlacht. Hier ist es aber auch weniger die militärische Präsenz. Der Papst ist mit eigenen Schiffen vertreten. An der Spitze steht ein römischer Adeliger, Marc Antonio Colonna. Aber viel wichtiger ist es dem Papst, die Bündnisse zu schmieden. Die Bündnisse, die gegen das Osmanische Reich dann auch als Abwehrkriege geführt werden. Aber auf eigenem Territorium haben wir so den letzten großen Krieg, haben wir in der Mitte des 17. Jahrhunderts, das ist der Castro-Krieg, das geht um ein päpstliches Lehen. Aber dann beginnt also die päpstliche Streitmacht doch immer mehr abzusinken. So sehr, dass sogar im 18. Jahrhundert die Kardinäle und die römische Kurie Bedenken anmelden. Und diese Bedenken sind nicht ganz von der Hand zu weisen, denn wir haben nach der Französischen Revolution beginnt sich für den Kirchenstaat oder besser für die Gesamtheit der päpstlichen Staaten doch eine große Gefahr zu zeigen.
Das erste Opfer war Avignon, der frühere Sitz diverser Päpste im Mittelalter.
Ja, Avignon ist zu diesem Zeitpunkt noch päpstlicher Besitz, im Grunde ein eigener päpstlicher Staat, auch mit einem kleinen Heer. Und er wird relativ kampflos eingenommen. Die Schweizer Garde, die dort ist, wird entlassen. Es bleibt noch bestehen, die Bürgermiliz, denn die Bevölkerung Avignons bleibt weiterhin auf der Seite des Heiligen Vaters. Sie will gar nicht zu Frankreich. Aber Robespierre hat die Parole ausgegeben, Avignon ist die Sache von ganz Frankreich. Also hier muss gehandelt werden. Und es kommt dann zu einem furchtbaren Blutbad an der päpstlichen Bevölkerung, vor allen Dingen an der Bürgermiliz. Also die Leichen stapeln sich dann in der Eisgrube des ehemaligen päpstlichen Palastes. Aber damit ist die Gefahr noch nicht vorbei, denn Napoleon, oder besser gesagt vorher noch Frankreich, drängt ja nach Italien.
Das war eben genau das Fanal, ja. Also die Annahme von Avignons, das Signal für Napoleon, ja, Richtung Kirchenstadt zu ziehen und dort eigentlich alles einzunehmen, ja, bis hin selbst zu Rom.
Und nun haben wir natürlich eine sehr desolate Lage in den päpstlichen Staaten. Wir sprechen immer vom Kirchenstaat, aber eigentlich müssen wir bis zum Jahr 1860 von den päpstlichen Staaten sprechen. Das heißt, außer dem Kerngebiet, also Rom und der Umgebung, gibt es die sogenannten Legationen der Bologna, der Marken, der Romagna, von Benevent. Legationen deshalb genannt, weil sie von Legaten geleitet werden. Aber diese Legationen, diese Staaten, haben eine politische Selbstständigkeit und natürlich daher auch eine militärische Selbstständigkeit. Und jetzt den drohenden Feind entgegenzutreten, ist für den Papst sehr schwer. Hinzu kommt noch die fast erfolgte Demilitarisierung der päpstlichen Staaten. Es kommt zu einigen Gefechten, denen aber der Papst einfach mit seinen Truppen unterlegen ist.
Der Papst wurde auch dazu gezwungen, ordentlich hohe Reparationen, ja, zu bezahlen für diverse Waffenstillstände mit Napoleon.
Ja, es musste also beim Frieden von Tolentino, es musste der Kirchenschatz veräußert werden, der Papst musste seine Krone, die Tiara, zerlegen. Es haben die gesamte Bevölkerung Roms und der Umgebung haben gespendet, also vom Adeligen bis zum Bettler haben ihr Schärflein dazu beigetragen. Das waren enorme Summen. Napoleon hatte gehofft, dass der Kirchenstaat mit diesen Zahlungen zugrunde gehen würde, was aber nicht gelungen ist.
Und Napoleon hat da nebenbei auch ordentlich Kunstschätze und, ja, Manuskripte eingesackt.
Ja, es mussten riesige Abgaben gezahlt werden und also nicht nur in Geldbeträgen, sondern es sind also fast sämtliche Museen, sämtliche Paläste sind geplündert worden. Und es ist bis heute nicht alles aus Frankreich zurückgekehrt.
Dafür ist nach Napoleons Tod allerdings der Papst eigentlich sehr christlich umgegangen mit den Angehörigen.
Ja, er hat also die gesamte Familie Bonaparte, die nirgendwo in Europa mehr Zuflucht fand im Kirchenstaat ein neues Zuhause. An der Piazza Venezia wohnte die Mutter Napoleons eine Zeit lang. Fast alle Neffen sind untergekommen. In ganz Europa war man erstaunt, wie der Papst eben mit seinen Gegnern umgegangen ist.
Herr Nersinger, gleich möchte ich mit Ihnen auf das Thema Ende des Kirchenstaates 1870 zu sprechen kommen. Die päpstlichen Truppen unterlagen ja am 6. Oktober den Italienischen in Rom an der Porta Pia. Die letzte Bastion des Kirchenstaates fiel und das allein päpstliche Rom wurde damit Geschichte. Aber zuvor die Frage an Sie, warum war es denn den Päpsten so wichtig, einen eigenen Ort zu haben, einen eigenen Staat zu haben?
Enea Piccolomini, Papst Pius II., hat einmal in seiner Geschichte des Basler Konzils geschrieben, der Papst braucht einen eigenen Staat und Truppen, die ihm die Souveränität garantieren. Der Papst darf nicht zum Spielball der Mächte werden. Ein eigentlich sehr vernünftiger Gedanke, ein Gedanke, der auch noch in der späteren Gründung des Vatikanstaates grundlegend war. Es ging hier nicht darum, um Machtansprüche des Papstes zu sichern, sondern das Oberhaupt der katholischen Kirche sollte in seinen Entscheidungen frei sein. Und das kann man eigentlich nur, wenn man ein eigenes Territorium hat. Pius XI. Hat dann gesagt, es ist das bisschen Körper, das die Seele zusammenhält.
Und 1870 hört genau diese Autorität, ja, diese Souveränität, ja, auf für fast 60 Jahre. Auf welche Weise?
Wir haben im letzten Jahrzehnt des Kirchenstaates von 1860 bis 1870 haben wir eine sehr interessante Entwicklung. Zunächst zum ersten Mal haben wir ein Heer, das wirklich gut strukturiert ist. Am Anfang noch nicht. Wir haben also große Schwierigkeiten. Daher sind in den Schlachten, die 1860 geführt werden. In diesem Jahr fallen italienische Truppen in den Kirchenstaat ein und versuchen dem Papst die Legationen von Umbrien und den Marken zu nehmen. In den Monaten, bevor dies geschah, im September des Jahres 1860, hatte der Papst versucht, mit Hilfe seines Waffenministers, im Kirchenstaat sprachen wir nie vom Kriegsminister, sondern immer vom Waffenministerium, hatte durch den belgischen Prälaten de Merode, der ein ehemaliger Soldat war, angeregt, eine eigene Armee zu schaffen, die aus Freiwilligen aus allen Ländern der Welt, aus Katholiken, aus der ganzen Welt sich zusammensetze. Das begann, aber es begann viel zu spät. Als man mit dem Aufbau der Armee begann, fielen die Italiener ein, und die Schlachten, die geführt wurden, waren ein riesiges Desaster. Aber sie begründeten auch einen gewissen Mythos, aus dem dann aus ganz Europa sich Leute entschlossen, nach Rom zu kommen. Die berühmteste Truppe sind wohl die päpstlichen Zuaven, die dann entstanden. Das waren Freiwillige aus allen Ständen, meistens aus Frankreich, aus den Niederlanden, später auch aus Kanada, die also für den Papst aus wirklich idealistischen Gründen kämpften. Es gab dann eine berühmte Schlacht, das ist die Schlacht von 1867 bei Mentana. Das ist die letzte große Schlacht, die die päpstlichen Truppen gewannen. Und diese Schlacht von Mentana verhalf dem Papst, weiterhin auf einem eigenen Territorium zu sein, was ihm auch wichtig erschien für das kommende Erste Vatikanische Konzil. Aber es zeigte sich, dass auf Dauer auch durch die politischen Umstände in Europa wenig Interesse bestand, den Kirchenstaat weiter bestehen zu lassen. Es gab zwar weiterhin Rekrutierungen in der päpstlichen Armee, dessen Oberbefehlshaber übrigens ein Deutscher war, Hermann Kanzler aus Baden, und es gab auch große Unterstützung, sowohl bei der Bevölkerung als auch beim Adel, in der ganzen Welt. In diesem Jahr feiern wir den Geburtstag von Franz Liszt. Franz Liszt hat hier in Rom Konzerte, sogenannte, wir würden heute sagen, Benefizkonzerte zugunsten der päpstlichen Zuaven gegeben, durch die sehr, sehr viel Geld einkam. Aber letztendlich war das Ende des Kirchenstaates besiegelt. Und Pius der IX. Wollte, dass die Welt sieht, dass der Kirchenstaat unrechtmäßig erobert wird. Aber er sah auch, dass sein Heer, wir können im August, September 1870, können wir von ungefähr 12.000 bis 13.000 päpstlichen Soldaten sprechen, dass sie einer Übermacht sich gegenüber sah. Jeder echte große Kampf wäre zu einem Blutbad geworden, und er befahl einen symbolischen Widerstand. Und dieser symbolische Widerstand endete dann mit der sogenannten Bresche bei der Porta Pia. Und am 20. September endete somit die päpstliche Armee, nicht ganz das Militär des Papstes. Der Papst durfte mit Zustimmung Italiens weiterhin seine Palastwachen behalten, also die aus Aristokraten bestehende kleine Nobelgarde, die päpstliche Schweizer Garde, dann eine Bürgermiliz, die Palatingarde, und eine Hundertschaft der päpstlichen Gendarmerie, die dann wiederum bis zum Jahre 1970 bestanden. Die Schweizer Garde durfte als einzige bestehen bleiben. Die Gendarmerie wurde umgewandelt in eine...
Wir haben hin und wieder so gestreift, dass es eine Marine gab, eine päpstliche Marine, und zwar 1500 Jahre lang oder so ungefähr. Ja. Und noch, schreiben Sie in Ihrem Buch, noch Paul VI. Erwägte mit diesen Überresten der päpstlichen Marine humanitäre Einsätze. Ja. Vielleicht können Sie ganz kurz umreißen die Geschichte der päpstlichen Marine.
Wir haben schon gesehen, die päpstliche Marine endet eigentlich, ihre große Geschichte endet mit Napoleon. Nachdem der Wiener Kongress dem Papst die päpstlichen Staaten im Jahre 1850 wiedergegeben hat, versuchte man auch eine Marine aufzubauen, die aber eine sehr bescheidene und kleine war und eigentlich Zollzwecken und der Sicherung der päpstlichen Häfen von Civitavecchia, Ancona und dem Tiberverlauf diente. Aber diese kleine Marine war sehr berühmt. Sie hatte einen Kommandanten, Alessandro Chialdi, der in den Jahren 1840 und 1841 eine vielbeachtete, in der ganzen Welt bestaunte Expedition unternahm, und zwar nach Ägypten. Man muss wissen, vorher war St. Paul von den Mauern und im Pontifikat Gregors VI. Fast völlig abgebrannt. Und viele europäische Mächte, auch protestantische Mächte, waren bereit, für den Wiederaufbau einen Beitrag zu leisten. Und es meldete sich auch ein muslimischer Potentat. Inzwischen waren die Beziehungen des Heiligen Stuhls zur Hohen Pforte sehr gut geworden. Die früheren Auseinandersetzungen waren längst Geschichte. Und es entstand sogar ein mehr oder weniger, ich will nicht sagen unbedingt freundschaftliches, aber ein respektvolles Gegenüber. Und einer der ersten Potentaten, der muslimischen Potentaten, der etwas Neues wagt, ist Mehmet Ali von Ägypten, der Vizekönig. Er erklärt sich bereit, für den Wiederaufbau von St. Paul vor den Mauern Alabaster zu stiften. Setzt aber voraus, dass dieser Alabaster von Rom aus geholt wird. Und so wird die kleine päpstliche Marine, sie bestand damals nur aus 3 Schiffen, nach Ägypten entsandt. Unter vielen Schwierigkeiten schafft sie es dorthin. Sie muss noch darauf warten, dass der Alabaster geliefert wird, und der Kommandant unternimmt die bisher in der damaligen Zeit größte Expedition, die es je gegeben hat. Er begibt sich zu den Quellen des Nils und kommt bis zur Insel Philae. Wer heute Philae besucht, findet einen Tempel noch immer eingehauen, eine Inschrift, die besagt, dass im Pontifikat Gregors XVI. Hier die päpstliche Marine Station machte. So haben wir also im Grunde schon einen sehr frühen christlich-islamischen Dialog.
Die päpstliche Marine hat irgendwann eine Auflösung, eine offizielle Erfahrung, oder ist einfach, sagen wir mal, versandet?
Sie ist 1870 aufgelöst worden. Man hat dem Papst ein Schiff gelassen, sein Flaggschiff, die Immacolata Concessione. Aber der Papst hat dann auf dieses Schiff verzichtet, hat es den Dominikanern überantwortet, die Meeresschulen, also Marineschulen hatten. Es kommt dann erst nach Italien, das Schiff, dann kommt es nach Frankreich, und dann haben wir sogar so ein bisschen eine spannende Geschichte. Wir wissen bis heute nicht ganz, wie das Schiff geendet ist. Manche sagen, es ist völlig zerlegt worden, andere sagen, es ist verkauft worden. Also es ist ein Gebiet, auf dem man noch forschen muss momentan. Es ist ein hochinteressantes Gebiet. Also manche dieser Spuren werden jetzt sichtbar, aber es gilt so ein bisschen wie Indiana Jones, also da auf Suche zu gehen noch.
Ein Abenteuerbuch, das noch geschrieben werden muss.
Um aber auf einer Wiederbelebung der Flotte im 20. Jahrhundert zu kommen. Ein erster Versuch war in den Jahren des Zweiten Weltkriegs. Die Regierung Frankreichs unter Marschall Pétain bat den Heiligen Stuhl um Hilfslieferungen und schlug vor, eine eigene päpstliche Marine zu schaffen, die Hilfsgüter nach Frankreich bringen könne. Das war seit 1929 theoretisch möglich, denn mit den Lateranverträgen hat der Vatikanstaat wieder das Recht, Schiffe unter seiner Flagge führen zu dürfen. Aber er hatte es bis dahin versäumt, ein eigenes Schifffahrtsregister anzulegen und das auch der internationalen Völkergemeinschaft zu melden. Und dieses Ansinnen wurde dann also vom Heiligen Stuhl abgelehnt, aber Papst Pius XII. Behielt das im Kopf, und in den 50er Jahren entstand durch die päpstliche Kommission für den Vatikanstaat ein eigenes Dekret, das die Schifffahrt unter päpstlicher Flagge regelt. Wir mögen darüber ein bisschen schmunzeln, aber es hat eben auch den Gedanken, in Notsituationen vielleicht Schiffe, die unter einer neutralen Flagge fahren, so einsetzen zu können. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass also Paul VI. Während der Libanon-Krise überlegt hat, Hilfskonvois zu schicken, die unter päpstlicher Flagge gefahren wären. Es ist bisher nicht dazu gekommen, aber offiziell besteht die Möglichkeit, wenn man im Governatorato, in der weltlichen Verwaltung des Vatikanstaates nachfragt. Es gibt dieses Register, aber es findet sich leider immer noch kein Eintrag.